Endentscheidung wollen wir eigentlich den Menschen überlassen. Ich glaube, wir wollen mit unserer Software so möglich, dass quasi, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, es gemacht wird, das leichter machen, auch Entscheidungshilfen geben. Aber wir wollen jetzt nicht, sage ich mal, die Entscheidung der Person vornehmen, weil es eben vielleicht doch auch Faktoren gibt, die wir jetzt im System gar nicht mit betrachten. Und natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, am Ende muss ja auch irgendjemand für solche Entscheidungen mal verantwortlich sein.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Meine Lieben, Folge 84 ist im Kasten und ich habe Max Steinhoff vom Startup Strizer zu Gast, das die Zukunft der Arbeit in die Produktion von heute bringen will. Max und ich diskutieren dazu nicht nur die Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung in der Produktion mit sich bringt, sondern auch, wie Sie mit Strizer und Ihrer dynamischen Arbeitsplattform Aufgaben und Informationen an die spezifischen Bedürfnisse und Qualifikationen der Mitarbeiter anpassen. Zudem thematisieren wir, wie Sie als kleines Softwareunternehmen es schaffen, bei Unternehmen Vertrauen aufzubauen, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Und wir beleuchten die Zukunft der Automatisierung in der Industrie und die Rolle des Menschen in diesem Prozess. Eine hochspannende Folge, bei der ich euch viel Spaß und gute Impulse wünsche. Hi Max, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich auf unser Gespräch, denn es geht um ein spannendes Thema, nämlich die Unterstützung der Mitarbeiter am Shopfloor, durch Digitalisierung. Hallo und Servus aus München.
Hi Johannes, freut mich hier zu sein.
Ja Max, du bist ja nach deinem Studium über International Management relativ schnell bei WattX oder WattX, weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, dem Company Builder von Viessmann gelandet und hast dort als Senior Venture Development Manager gearbeitet, bevor du 2022 gemeinsam mit Emin Strizer gegründet hast, einem Startup, mit dem ihr, so schreibt ihr, die Zukunft der Arbeit in die Produktion von heute bringen wollt und mittels dynamischer Frontline-Software dem Mitarbeiter Superkräfte verleihen wollt. Das klingt ziemlich fancy, finde ich. Und darauf werden wir auch dann gleich mal näher eingehen. Bevor wir dazu kommen, aber möchte ich mit dir noch die AB-Fragen durchgehen. Du weißt, wie das Spiel funktioniert?
Ja, ich glaube im Groben.
Okay, also ich stelle zwei Fragen wie Hund und Katze und du entscheidest dich für eins. Ja? Hat alles mit Digitalisierung zu tun. Wir starten. Frage 1, Bildung online oder offline?
Ich würde sagen, es hängt immer so ein bisschen von ab. Aber wenn ich jetzt einfach zwischen beiden entscheiden würde, sage ich offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Das sind ja alles sehr, sehr pointierte Fragen und schwierig. Hängt davon ab. Aber wenn ich mir so die aktuelle Situation bei uns anschaue in Deutschland, würde ich schon fast sagen, weniger Datenschutz.
Okay, und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Ich bin Fan von Webmeetings.
Okay. Zum Thema Bildung. Warum hast du dich so entschieden, wie du dich entschieden hast?
Für meine Bildung?
Bezüglich der Frage online oder offline.
Ja. Ach so, ja, also genau, ich meine, ich habe das jetzt mal auf meine Bildung bezogen oder grundsätzlich, sage ich mal, die, ich meine, grundsätzlich ist es auch schon allgemein, aber ich finde, ich selber habe das Glück gehabt, dass ich noch vor Covid quasi meine eigene Bildung so durchlebt hatte, wo das jetzt eh noch nicht so eine große Frage war und ich das jetzt nur im Verwandtenkreis merke und auch bei anderen Leuten, dass ich glaube, halt einfach unglaublich viel verloren geht, wenn man Online-Bildung macht, erst recht, wenn es halt darum geht, die ja einfach Zusammenhänge dann doch einfach gemeinsam halt auch durchzusprechen und quasi auch eigene Fragen dazu werden. Jetzt natürlich mit KI und etc. wird das alles ein bisschen aktiver, aber ich glaube, man kann halt einfach doch näher in die Tiefe gehen.
Bei der zweiten Frage hast du dich für die menschliche Entscheidungsfindung ausgesprochen. Mhm. Wieso?
Also, ja, ich glaube, es ist schon, super wichtig, was man ja auch heutzutage sieht, dass KI einem unglaublich unterstützen kann in der Entscheidungsfindung. Das heißt natürlich irgendwie unglaublich viel Informationen geben. Aber am Ende, glaube ich, sollten, oder ich glaube, es ist gefährlich, wenn man denkt, man könnte alles automatisieren und eben auch so Entscheidungen dann automatisieren, weil meistens betreffen die ja dann auch wieder andere Menschen. Und ich glaube, es gibt immer auch einen gewissen Grad an Abwägung, der vielleicht nicht auf Zahlen, auf reinen harten Zahlen betrachtet und der irgendwie auch noch andere Faktoren mit reinnimmt, die vielleicht jetzt nicht in so einem automatischen Modell mit einfließen. Und das kann ein Mensch halt immer besser betrachten als eine Maschine.
Okay, und dann zwei Fragen kann man vielleicht gemeinsam beantworten. Du hast dich für mehr Freiheiten und auch für weniger Datenschutz ausgesprochen. Wieso?
Ja, zugegebenermaßen, das ist jetzt einfach so ein bisschen aus der Erfahrung gekommen, in Deutschland jetzt seit ein paar Jahren ein Geschäft hochzuziehen und Unternehmen hochzuziehen, sage ich mal. Und das aber tatsächlich halt in so einem Startup-Kontext, wo man halt auch sehr viel Einflüsse hat aus dem internationalen Bereich und da einfach sehr schön vergleichen kann, ja, wie das in anderen Ländern teilweise läuft im Vergleich zu in Deutschland. Und ich merke halt einfach doch, dass wir in Deutschland zwar auf einer guten Motivation, glaube ich, Regularien haben, den Datenschutz, und dass das teilweise auch zu laissez-faire in anderen Staaten genommen wird. Es war bei uns auf so einer Spitze und teilweise eben dann auch einfach auch am Ende nicht professionell und auch einfach von gemacht wurde und auch von Leuten entschieden wurde, die nicht genug über das Fach verstehen, dass man halt jetzt eine Situation hat. Und ich glaube, da kann man jeden Unternehmer fragen, dass Themen wie GDPR unglaublich hemmend sind für die Innovation in Deutschland und halt auch Regularien einfach viele, viele Unternehmen halt einfach unglaublich belastet. Und ich glaube, wir könnten da ein Stück zurückrudern und wären immer noch, sage ich mal, sicherer und besser vielleicht als andere Länder, aber würden uns halt deutlich mehr Freiraum schaffen.
Und last but not least, hast du dich für Webmeetings entschieden statt persönliche Treffen?
Ja, es ist ein bisschen konträr, ne, zu dem Offline-Bildung. Und ich meine, grundsätzlich bin ich auch ein Fan, eigentlich immer Leute persönlich zu treffen. Ich finde es auch einfach schöner. Man kann die Leute einfach auch ein bisschen besser lesen. Man kann auch seine eigenen Emotionen besser rübergehen. Aber ich finde es ein bisschen ärgerlich schon fast, dass ich jetzt in diesem Post-Covid-Zeit gab es dann sehr stark, merke ich das halt auch bei uns im Geschäft, so einen Push wieder so, sag ich mal, extrem wieder zu Personal Meetings und lass uns das doch alles machen und irgendwie Personal Events etc. Und ich persönlich reise sehr viel und fahre sehr viel rum, um Leute zu treffen und auf Events und grundsätzlich Meetings teilzunehmen, die hätten halt einfach virtuell stattfinden können. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was ein unglaublicher Zeitersparnis das ist, für eine Erhöhung der persönlichen Produktivität das einfach sein kann, wenn man virtuelle Meetings machen kann, wo man Sachen einfach auch schneller mal kurz besprechen kann, ohne irgendwo hinzufahren. Es muss beides geben, aber ich glaube, man muss einfach gucken, was für was sinnvoll ist.
Jetzt habe ich in der Einleitung schon den Company Builder von Fissmann erwähnt. Vielleicht kannst du mich kurz aufklären, wie man ihn ausspricht. Ich konnte es nicht rausfinden.
Jetzt fragst du mich was, ja. Also ich bin da selber gar nicht mal hundertprozentig. Aber es ist eigentlich Wattex. Also wir sagen eigentlich immer Wattex oder haben immer Wattex gesagt. Weil es natürlich doch ein deutsches Unternehmen ist, kannst du natürlich eher so ein bisschen Englisch auf Wattex aussprechen. Aber Wattex war eigentlich so die grundsätzliche Bezeichnung, die wir so gewählt haben, weil es eben am Ende des Tages auch eine Anspielung ist auf Watt, halt die Einheit, und dann X so für die Innovation des Ganzen dahinter. Und genau, das ist die richtige Sache. Tatsächlich habe ich es dann bei meinem eigenen Unternehmen ähnlich gemacht und eben auch einen Namen gewählt, den keiner so richtig, sage ich mal, aussprechen kann. Also da schön in der Tradition gefolgt, würde ich sagen. Genau.
Warum ich das jetzt anspreche, ist, es ist ja so, ich habe ja verraten, dass ihr dass du da gearbeitet hast. Aber was ich nicht verraten habe, ist, dass die Idee von Streiser, ich kann es aussprechen, aber auch nachdem wir mal gequatscht haben, durch die Arbeit dort entstanden ist und ihr euch ja quasi, ich drücke es jetzt mal so unter Anführungszeichen aus, ausgegründet habt. Kannst du die ZuhörerInnen mal kurz mitnehmen, was das auch das Ziel jetzt von Wattex ist und wie ihr dort, sag ich mal, oder wie dort die Arbeit war, dass es dann auch zur Ausgründung von Streiser gekommen ist?
Ja, voll gern. Also Wattex selber ist auch ein super interessantes Unternehmen. Das war für mich halt auch so toll, weil ich quasi nochmal so eine Weiterbildung gemacht hatte, nachdem ich irgendwie schon eine Zeit lang auch erst im Finanzbereich tatsächlich und dann halt eben so in der Beratung und in der Startup-Förderung und selber tatsächlich aber immer in verschiedenen Projekten so das produzierende Gewerbe, die Industrie eigentlich als Fokuspunkt hatte. Und Wattex selber wurden quasi gegründet oder ist ein Tochterunternehmen der Fissmann-Gruppe gestartet. und quasi dort als eben ja eins der Innovations- oder der stärksten Innovationsvehikel der Gruppe, die eben quasi die Aufgabe hatten, dort einfach neue digitale Geschäftsmodelle für die Gruppe selber zu entwickeln. Das hat sich dann auch weiterentwickelt, quasi digitale Projekte und Produkte nicht nur für die Gruppe, sondern sage ich mal im ganzen deutschen Mittelstand zu machen. Und das Schöne einfach an Datix war, dass es eben sehr, sehr tech-heavy Team hat, sehr, sehr tech-heavy Expertise und die das aber verbunden haben durch natürlich diese Zugehörigkeit mit Fissmann und eben auch dem engen Zusammenarbeit mit der Gruppe und auch na, engen Personalie, ja, also da gab es auch einige Personen natürlich, die irgendwie zwischen der Gruppe und Wattec standen und da einfach unglaublich viel Industrieexpertise gebracht haben und quasi damit eben eigentlich auch diese beiden Welten so schön in sich vereinen konnten und dadurch eben auch die Möglichkeit hatten, und das war für mich dann damals so interessant, warum ich mich dafür entschieden habe, bei Wattec anzufangen, eben wirklich Deep Tech, Hightech Projekte im industriellen Kontext wirklich schnell auf die Straße zu bringen und auch wirklich halt, sage ich mal, nicht nur irgendwie theoretisch oder auch als kleine Prototypen, sondern wirklich mal auf einem Scale von einer ganzen Fabrik, von einer ganzen Produktionsstraße, von einer ganzen Supply Chain umzusetzen und zu implementieren. Und das war eben für mich super spannend. Ich hatte eben vorher auch im Startup-Bereich gearbeitet, das Finch Developer, da hast du auch schöne Sachen gemacht, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du diese Industrie und vor allem auch Corporate-Beziehung hast, wo du natürlich gleich ganz andere Ressourcen zur Möglichkeit hast, auch ganz andere Anforderungen teilweise, aber trotzdem immer noch diesen ganzen jungen und auch, sage ich mal, schnellen Startup-Gedanken dahinter. Und das war dann eben einfach ein super, super spannendes Feld. Und Wattec selber, wie gesagt, ist auch rausgewachsen aus der Fissmann-Gruppe, wie ich schon meinte, haben dann eben auch wirklich breiten Mittelstand. Zu meiner Zeit haben wir da auch Projekte gemacht mit anderen Mittelständern, irgendwie von Bioclasen, wir haben mit Netsch zusammengearbeitet, Dr. Wolf, zahlreichen anderen und dort eben, ja, eben auf einem sehr, sehr breiten Feld Digitalisierungsprojekte gemacht. Natürlich durch diese Heritage, sage ich mal, durch diese Herkunft aus dem produzierenden Gewerbe, waren viele dieser Projekte immer auf die Produktion bezogen. Und das war auch bei den Projekten, die ich dann später geleitet habe, eigentlich oft das Hauptziel, irgendwie Effizienz, Produktivität in der Produktion zu steigern. Und was eben dort natürlich dann oft auch gekommen durch unseren ganzen oder durch den Wattec Tech Kapazität, war halt immer oft natürlich ein sehr, sehr datengetriebener, techgetriebener Ansatz und zu schauen, okay, was gibt es denn an Daten, was können wir damit machen und optimieren? In der Produktion heißt das dann oft eben Themen rund um Supply Chain Optimisierung, rund um Predictive Maintenance, alles sehr viel eben auf quasi ja, Datenregulierung, Predictive Modelle drauf bauen, auch Themen wie Computer Vision, Automated Inspection etc. Und alles super scholle Projekte. Was uns aber lustigerweise also mir halt persönlich auch aufgefallen ist, nachdem wir so einige Projekte gemacht hatten und tatsächlich auch ganz spannend in einem ganz konkreten Projekt dann, ist, dass diese ganzen Ansätze und natürlich auch quasi Effekte, die daraus resultieren, super wichtig sind für die Industrie, die aber teilweise eben ein ganz großes Thema oft so ein bisschen vernachlässigen und das ist der Faktor Mensch, der da drin rumspielt. Weil natürlich die immer davon ausgehen, was machen die ganzen Sensoren, wo kriege ich die ganzen Daten her, auch auf solchen Systemen, was kann ich da für Prozesse modellieren, wie kann ich dynamisieren und besser machen. Und auf die Produktion selber genau ist das natürlich wunderbar, wenn du so von der Vollautomatisierung ausgehst, einer vollen Sensorausstattung, vollen Systemimplementierung, aber das ist ja oft gar nicht der Fall, sondern du hast dazwischen immer unglaublich viele Mitarbeiter und Menschen, die Tätigkeiten machen, die unglaublich werttreibend sind, die da halt einfach gar nicht mit reinfließen. Und da ist eben tatsächlich dann einfach der Gedanke gewachsen, was ist denn mit diesem ganzen Bereich? Was kommen da für potenzielle Ineffizienzen, Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten raus? Und daraus ist dann eben tatsächlich so ein bisschen der ganz, ganz early Gedanke für Strize nämlich entstanden. Wie können wir denn, sage ich mal, unsere Tech-Expertise jetzt auf diesen Faktor setzen? Wie können wir quasi digitale Technologien nutzen, um einfach den Faktor Mensch oder die menschlichen Mitarbeiter halt, Mitarbeiterinnen besser zu machen und deren Tätigkeiten besser zu machen?
Super, jetzt hast du nämlich schon ein paar so Schlagworte genannt wie Digitalisierung und Mitarbeiter, wer da halt im Kern bei euch drin steckt. Und ich habe es genannt, dynamische Frontline-Software und ein bisschen so das Thema Superkräfte erwähnt und schon gesagt, klingt ja sehr fancy. Und deine Schlagworte dazu haben das jetzt, glaube ich, nochmal die Spannung nochmal erhöht. Und was macht sie denn genau bei Strize jetzt? Also die ganzen Themen, die du jetzt genannt hast, wie habt ihr die zusammengebracht und was bietet ihr als Strizer-Unternehmen an?
Nee, du sagst es ja auch, es sind echt auch verschiedene Themen, ne, die man da angehen kann, angehen könnte. Wir auch tatsächlich uns angeschaut haben und, glaube ich, mit Strizer haben wir auch so ein bisschen eine Wandlung durchlebt, aber was wir fundamental eigentlich machen mit Strizer und was Strizer ist im ersten Rahmen, ist eigentlich eine Wissensplattform, aber eben ganz konkret Wissen für Arbeitstätigkeiten im Produktionskontext oder Mitarbeiterinnen-Arbeitskontexte im Produktionskontext, weil das ist eben tatsächlich Arbeit, die ist, auch wenn das manche vielleicht gar nicht so wissen, die jetzt nicht so da sind, es ist oft nicht gar nicht so die unglaublich super repetitive, simple Tätigkeit, sondern es ist teilweise auch relativ technisch anspruchsvoll, weil da sprechen wir eben wirklich über Sachen, die ja sehr, sehr millionenteure und auch komplexe industrielle Anlagen, die einzustellen sind, die zu pflegen sind, die zu warten sind, die halt zu nutzen sind und natürlich dann auch die ganzen Prozesse drumherum, die quasi dann zwischen verschiedenen Departments passieren, wo ja Material vorbereitet werden muss, wo Sachen quasi aus dem Metall geholt werden müssen, repariert werden muss, weitergegeben werden muss, natürlich auch wieder gemeldet werden muss. Und das wird eben oft genau von diesen ganzen Mitarbeitern organisiert und gemacht und abhängig von Unternehmen eben tatsächlich einfach gewachsen aus so einem Patchwork von Laufzetteln, irgendwelchen ausgedruckten Excel-Listen etc. Und was wir mit Strizer eigentlich machen, ist quasi oder machen wollen und auch tun, ist eben das Wissen, wie solche Sachen passieren müssen und auch wann sie passieren müssen, quasi zu simpel, sag ich mal, so einfach darzustellen und dieses Wissen quasi zu transformieren in ein Format, was bei uns natürlich dann eben die digitale Plattform ist, dass das theoretisch jeder relativ schnell und fehlerfrei und auch effizient umsetzen kann. Im konkreten Beispiel, zum Beispiel eine Anlageneinstellung, ja, von irgendwie einer großen Füllanlage, wo man, ja, sage ich mal, einzelne Werkzeuge aus der Anlage rausbauen muss, man muss neu reinbauen, man muss Konfigurationen an verschiedenen Bereichen vornehmen, das geht dann wirklich von mit einem Schraubenschlüssel da gewisse Sachen verdrehen, bis zu hin an einem Bildschirm irgendwelche Parameterwerte einstellen über ein Touchscreen und das über eine Stunde länger teilweise Prozess, mit hin zu noch Reinigung, welche Reinigungsmittel, wie man das machen muss etc. Das kann ja nicht jeder einfach so von der Pike auf und auch die Beschreibung des Ganzen ist eben oft teilweise gar nicht so leicht, weil das dann irgendwie eine Mischung ist aus irgendwelchen Anlagenbeschreibungen plus irgendwie was jemand, der das seit 10 Jahren manchmal auf dem Laufzettel geschrieben hat und das alles nehmen wir quasi und bringen das halt in ein Format, das idealerweise du und ich, die vielleicht an Anlage noch nie gestanden haben, das auch machen können.
Jetzt stelle ich mir die Frage, also ich bin ja auch relativ viel in Produktionen unterwegs und sehe dann unterschiedliche Werkerführungen und so weiter und so fort, die auch schon teilweise digitalisiert sind, teilweise noch in Papierform, wie du auch schon sagst, ja, wo du sagst, der Standardprozess und so weiter und so fort. Wo unterscheidet ihr euch denn jetzt von denen, die es schon am Markt gibt? Weil ich sage jetzt mal, eine Werkerführung gibt's, bieten viele an. Aber was macht euch denn da so unique?
Gute Frage. Also da hast du natürlich recht. Ne? Ich meine, die Industrie schläft jetzt auch nicht wie, so viel, wie man manchmal irgendwie hört oder liest, sondern natürlich ist ja auch Digitalisierung passiert. Und genau das haben wir auch am Anfang gesehen. Jetzt natürlich auch mehr, dass es natürlich irgendwie schon auch auf der Ebene Digitalisierung gibt. Die Werkerführung ist ein schönes Beispiel, glaube ich. Der Unterschied da besteht, und da kommt so dieses dynamische Wort, was du am Anfang gemeint hast, dynamische Arbeitsplattform so ein bisschen rein. Ist natürlich manchmal so ein bisschen vager Begriff, aber er ist bei uns tatsächlich schon sehr bezeichnend oder hat auch eigentlich sehr viel Wertgewicht, weil das eben der Unterschied ist oder wo wir uns, sage ich mal, auch, glaube ich, stark unterscheiden von existierenden Lösungen. Weil die klassische Digitalisierung, die man zum Beispiel sieht in so einer Werkerführung, ist halt gut, ich habe jetzt das Papierzettel weggenommen und jetzt habe ich halt ein Tablet mit einer Checkliste oder sowas oder wo eben quasi das dann digital dargestellt ist, wie ich die Werkerführung mache. Das funktioniert ja auch wunderbar und ist ja auch super, hat seine Vorteile natürlich, dass, wie gesagt, dieser Zettel nicht verloren geht, man die Daten etc. Aber auch das, was diese Werkerführung dann digital darstellt, ist immer noch das gleiche statische Dokument eigentlich. Das hat irgendjemand mal erstellt, das sieht eigentlich immer gleich aus, da läuft es auch immer gleich durch. Und das hat immer den gleichen Effekt. Und das funktioniert natürlich vielleicht für so eine Standard-Werkerführung auch wunderbar. Aber wenn du halt dann, sage ich mal, ein bisschen noch reingehst in die Tiefe der Tätigkeiten, was die Leute machen, dann ist das ja doch nicht immer genau eigentlich, deswegen ist es auch nicht repetitiv, es ist eben nicht immer einfach nur A, B, C, D von den Tätigkeiten, sondern wenn man sich dann eben wirklich mal anschaut, wie zum Beispiel so eine Anstellung, eine Anlage passiert oder auch eine Wartung, das ist ja immer wieder ein bisschen unterschiedlich, abhängig davon, was sind da gerade für Produkte draufgelaufen, wie alt ist diese Anlage, ja, was hat die gerade für ein Werkzeug eingebaut, wen habe ich noch bei mir eigentlich, der mir dabei unterhilft und wie gesagt, wie gut kenne ich auch diese Anlage, das sind natürlich alles Faktoren, die am Ende beeinflussen, was ich jetzt eigentlich konkret machen muss und deswegen gibt es eben auch, wenn man eben so ein bisschen in diese technischen Tätigkeiten reinschaut, oft eben nicht so eine tiefe Digitalisierung, weil es unglaublich schwierig ist, das eigentlich sinnvoll darzustellen. Deswegen ist es eben oft einfach so ein, du hast da deinen Standardprozess, aber dann hast du das Wissen, das hat die Erfahrung der Leute. Und die nehmen diesen Standardprozess, den kennen sie dann so ein bisschen, den schauen sie auch kaum mehr an. Aber mit ihrer langen Erfahrung wissen sie eigentlich dann, wie sie zum Beispiel jetzt darauf reagieren müssen, dass diese Anlage jetzt schon seit irgendwie 3 Stunden lang im Betrieb ist und das Produkt A darauf war. Und ich habe übrigens noch 2 andere Kollegen und gemeinsam können wir das machen. Dann wissen die, wie sie jetzt umgehen damit. Aber neue Leute wissen das zum Beispiel nicht. Oder auch wenn du halt Wechsel hast oder die an eine neue Anlage gehen, wissen sie es auch nicht unbedingt. Und das macht eben dieses Dynamische bei uns, dass wir quasi eben diese, sage ich mal, Standard-Checkliste dann dynamisch anpassen. Das heißt, abhängig davon, wie viele Leute quasi logged in sind, was die für Qualifikationen haben, was auch der Produktions- und der Maschinenstatus ist, das passt, sage ich mal, die Anweisung, das Wissensdokument bei uns automatisch auf diese Situation an. Zum Beispiel im simpelsten Fall, du und ich jetzt, wenn wir jetzt in der Lange werden, würden vielleicht wirklich irgendwelche Warnhinweise, wir würden Videos sehen, wir würden erstmal eine lange Einführung bekommen und würden dann erstmal irgendwie nur so die einfachsten Arbeitstätigkeiten bekommen vom System, während vielleicht komplexere Sachen dann noch an einen erfahrenen Mitarbeiter gehen oder mit einem Warnhinweis wären, okay, das muss jemand anders machen und du musst das nur überprüfen lassen. Während jetzt die Kollegen, Kolleginnen, die das vielleicht schon lange machen, die würden dann vielleicht wirklich eine Checkliste bekommen mit den 5 Punkten, die sie brauchen. Die 10 Punkte, die sonst da drin stehen, sind raus, weil die brauchen die nicht. Und dann gibt es noch 5 andere, die vielleicht gerade gar nicht relevant sind. Und diese Anpassung passiert halt die ganze Zeit, kontinuierlich. Und dadurch nimmst du halt am ersten Mal unglaublich viel, sag ich mal, Informationen weg, die dich ja auch, sag ich mal, blockiert, im Fall für die Leute, wo es blockiert. Und es gibt aber Informationen für die Leute, die es braucht. Und das ist eben ganz wichtig, weil ich glaube, dadurch wird eben dieses statische Dokument dann dynamisch. Du kannst es nutzen, du kannst es auch in unterschiedlichen Kontexten nutzen und am Ende kannst du es auch leichter managen, weil ich muss eben nicht 100 Dokumente für verschiedenste Fälle erstellen, sondern ich habe halt 1, aber das passt dich an.
Nur damit ich das richtig verstehe, also wenn ich jetzt, oder sagen wir mal, wir starten in einem Unternehmen neu und sagen, okay gut, wir sind jetzt irgendwie in der Wartung, in Instandhaltung, dann loggen wir uns ein. Mhm. Ins Tablet, ich nehme jetzt mal ein Beispiel und dann steht dort, okay, alles klar, Max und Johannes sind gerade 3 Monate da, Max ist irgendwie gelernter Mechatroniker, Johannes hat 2 Linke, ja, ihr müsst jetzt die Maschine XY einstellen und dann entsprechend dessen würde am Tablet jetzt, sag ich mal, bei dir was anders angezeigt werden als bei mir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau, ganz richtig. Also natürlich würden wir jetzt irgendwie einen Schritt vorher anfangen, als, sage ich mal, wir und Unternehmen, als Thrizer und das Unternehmen gemeinsam. Wir würden natürlich erstmal irgendwie die Grundstruktur in der Plattform schaffen dafür, also eben zum Beispiel diesen Einstellungsplan oder etc. Oder den Datenplan, der dahinter steht, die Dokumente. Da nutzen wir eben auch quasi eigentlich jetzt KI, um einfach aus diesen Dokumenten und diesen ganzen Wust, sage ich mal, die digitale Grundstruktur zu schaffen. Und dann, wie genau du sagst, dann hätten wir unsere eigenen Accounts mit zum Beispiel solchen Informationen, welche Erfahrungen sind, wann wir jetzt da sind. Und wenn das jetzt anstehen würde, dann würde das System eben, eigentlich wie du es beschrieben hast, dir und mir was anderes vielleicht zuweisen in der Tätigkeit, wenn wir es jetzt gleich mal parallel machen, wenn das eine Tätigkeit ist, die wir parallel machen könnten. Oder auch zum Beispiel, wenn es jetzt die gleiche ist und du machst die heute, ich mach die morgen. Und weil ich irgendwie mehr erfahren bin als du, würde ich eben quasi da einfach eine andere Art von Anweisung bekommen zu dem Ganzen. Was natürlich gleich bleibt, ist die Datenintegrität. Du würdest trotzdem die gleiche Möglichkeit haben, diesen Prozess im Nachgang zu analysieren und auch zu verbessern.
Und die Zuweisung dieser Aufgaben, die erfolgt automatisch oder ist es so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt noch immer den Vorarbeiter, ich habe noch immer den Meister, wen auch immer, Produktionsleiter, der sagt, pass auf, das und das steht heute an, um die und die Uhrzeit passiert dies und jenes und du machst es oder sucht das System dann auch gleich einmal raus und sagt, okay, pass auf, da gibt es jetzt 3 Leute, die dafür genutzt werden könnten. Idealerweise nutzen wir den Max, weil dann geht es am schnellsten. Ja, der Johannes wird für andere Tätigkeiten eingesetzt, weil der die ungefähr gleich schnell machen kann wie der Max, weil das jetzt da jetzt nicht so mechatronisch das ganze Thema ist.
Also noch nicht ganz, muss ich dazu sagen. Grundsätzlich ist das aber eigentlich schon genau die Richtung, in die wir mittelfristig hinwollen. Es ist jetzt noch so, wenn du, sag ich mal, quasi Stand heute einfach mal als Thrizer nutzen würdest, dass es Vorschläge machen kann dafür. Die Planung selber oder die Zuteilung überlassen wir natürlich trotzdem immer noch dem Management oder dem Schichtleiter oder wer am Ende des Tages dafür verantwortlich ist. Aus dem einen Grund, weil das natürlich die Struktur ist. Also, und das geht eben auch wieder zurück auf, sag ich mal, deine Anfangs-AB-Frage. Endentscheidung wollen wir eigentlich den Menschen überlassen. Ich glaube, wir wollen mit unserer Software so möglich, dass quasi, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, es gemacht wird, das leichter machen, auch Entscheidungshilfen geben. Aber wir wollen jetzt nicht, sage ich mal, die Entscheidung der Person vornehmen, weil es eben vielleicht doch auch Faktoren gibt, die wir jetzt im System gar nicht mit betrachten. Und natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, am Ende muss ja auch irgendjemand für solche Entscheidungen immer verantwortlich sein. Und wir können das natürlich auch nur in dem Rahmen, die der Informationen, die unser System haben. Aber das sind vielleicht nicht alle Informationen, die man braucht. Deswegen ist es eben noch so, dass einfach auch am Ende solche Entscheidungen dann gemacht werden von irgendwelchen Mitarbeitern. Und wir dann aber am Ende des Tages eben, wie gesagt, einfach die Unterstützungs- und Entscheidungshilfen liefern können.
Und welche Rolle spielt, du hast es kurz mal erwähnt, KI bei euch jetzt in der ganzen Lösung?
Tatsächlich super zentral. Also wir haben sie ursprünglich, so als wir gestartet haben und man das Ganze noch irgendwie NLP nannte und quasi wirklich so ein bisschen eigengebaute Algorithmen waren, genutzt, um eben diese automatisierte Anpassung von Visualisierung zu machen. Das heißt eben einfach auf der Basis von Textverständnis, sage ich mal, Textgruppen und, sage ich mal, auch Informationsgruppen zu bauen und die zu bewerten, wie wichtig die sind oder, sage ich mal, ob das unterstützender Kontextinformation ist, ob das wirklich, sage ich mal, eine zwingende Information ist, um halt diese Unterscheidung zu machen, was braucht jetzt der Erfahrene und Nicht-Erfahrene. Und jetzt tatsächlich gut auch, wo man es jetzt LLM nennt und wir auch natürlich auch mit, sage ich mal, moderneren Algorithmen und Models arbeiten, nutzen wir es eben auch auf zwei weiteren Ebenen. Das eine ist eben wirklich für die Wissenserstellung. Das heißt eben, dass wir jetzt im System schon bald vollautomatisch einfach quasi genau solche Workflows neu erstellen können aus erstmal irgendwelchen, sage ich mal, unstrukturierten Daten, also PDFs, Excel etc., aber auch aus Feedback und, sage ich mal, Mitteilungen, Bildern, Videos, die quasi Mitarbeiter aufgenommen haben. Videos ist noch nicht ganz so automatisch, aber mit Kontextinformationen schon, die Leute halt in ihrem laufenden Tätigkeiten auch machen. Also es ist halt auch super wichtig natürlich, weil nicht alles hat man irgendwie schon mal dokumentiert, ist ja das Expertenwissen oder, sage ich mal, das Wissen im Kopf. Aber wenn Leute das jetzt quasi im System mitteilen, können wir daraus auch, sage ich mal, wiederverwertbares Wissen erstellen. Das heißt, diese ganze Erstellung ist das Neue und daran arbeiten wir gerade noch. Das wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwie im nächsten Jahr, planen wir das, sage ich mal, richtig zu releasen, ist tatsächlich auf der Basis dieser Wissenserstellung und was wir im System haben, daraus sogar nochmal auf einer pädagogischen Ebene Lerninhalte zu erzeugen. Das sollte auch, sage ich mal, außerhalb vom aktiven Arbeitsprozess im Tool, sage ich mal, automatisiert Lerninhalte erstellen können, beziehungsweise die auch nutzen können.
Also die komplette Trainings erstellen noch für gewisse Anlagen, wie auch immer. Okay.
Richtig. Natürlich, wie gesagt, ist das auch immer eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, aber fangen jetzt erstmal mit solchen kleinen, sage ich mal, Learning-Nuggets an, die erstellt werden, mit kleinen Quizzes dahinter, aber am Ende ist dann natürlich schon noch das Ziel, eigentlich aus dem ganzen betrieblichen Wissen, also wir nutzen da halt so eine Graphendaten und Rug Agents, die quasi dann wirklich einfach nur auf das interne Wissen das Modell trainieren, darauf dann wirklich passende Lerninhalte zu erzeugen.
Wenn man bei euch auf der Website schaut, sieht man ja einige Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet oder Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, die sind vorwiegend aus dem Konsumgüterbereich, wie ich gesehen habe. Ist das das, wo eure Lösung zu Hause ist oder ist es das, dass sich das besser verkauft über Konsumgüter? Weil ich denke mir auch, ja, so Industriegüter könnte sehr super spannend sein, wenn ich jetzt an einen Werkzeugmaschinenhersteller denke, der ja auch oft individualisierte Produkte hat oder auch Kleinserien fertigt, wo die Montage immer unterschiedlich sein muss und so weiter und so fort, Einstellung von Maschinen angepasst werden. Wie sieht's da aus? Wo seid ihr zu Hause mit eurer Lösung? Beziehungsweise wohin geht die Reise?
Super Frage. Also ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde aber mal ganz grob sagen, das Tool ist aktuell im Konsumgüterbereich zu Hause. Ist interessant, weil ich meine, wir kommen ja eigentlich so ein bisschen aus dem FISMAN-Konzept oder Kontext, sage ich mal, ursprünglich, Anlagenbau. Wir haben halt aber, als wir quasi wirklich gegründet haben und quasi Stwiser ein eigenständiges Unternehmen geworden ist, uns den Markt halt nochmal genauer angeschaut und hatten gut zu dem Zeitpunkt natürlich auch ein eigenes Netzwerk, aber halt einfach gemerkt, dass so im Konsumgüterbereich speziell in Deutschland es einfach zwei Faktoren gibt, die zwar auch in den anderen Industrien beziehen, aber dort, sage ich mal, die Herausforderungen vielleicht nochmal ein bisschen zuspitzen. Und zwar, du hast natürlich einen Fachkräftemangel, der überall besteht, aber oft ist es eben in den Branchen so, dass wir einfach gemerkt haben, da ist tatsächlich nochmal weniger historisch Trainingsmentorship-Budget oder, sage ich mal, Kultur gewesen, weil oft die Tätigkeiten dort, sage ich mal, auf dem untersten Produktionslevel oft wirklich ein bisschen repetitiv waren, während so im Automotive-Zulieferer oder Maschinenbau es ja schon teilweise auch technischer ist, Montage etc., das heißt, da war eh immer schon so ein bisschen mehr eine Kultur der Weiterbildung. Und im Consumer-Bereich war dann gleichzeitig auch zwei Sachen noch passiert sind. Auf einer Seite wurde das Produktportfolio überraschend in Anführungsstrichen oder einfach gewachsen deutlich erhöht, das vorher nicht so war. Und die Anlagen wurden mehr und mehr automatisiert. So, und das erzeugt jetzt so ein Feld, wo du nicht historisch ganz so starkes Training machst, jetzt aber deutlich anspruchsvolle Anlagen hast, die du irgendwie bedienen musst und gleichzeitig aber noch unglaublich viel mehr Produkte hast und mehr Prozesskomplexität. Und das heißt, da hast du eigentlich, finde ich, so eine Mischung aus Faktoren, die eben jetzt ein sehr, sehr gefährliches, sage ich mal, Environment schaffen, wo eben quasi jetzt schnell gehandelt werden muss, damit die Leute, sage ich mal, produktiv bleiben. Und deswegen haben wir uns, sage ich mal, diesen Sektor so ein bisschen rausgesucht und sind dort ursprünglich reingegangen, um zu sagen, okay, hier können wir halt viel helfen und sind aber jetzt tatsächlich auch aktiv am Schauen, wie wir tatsächlich auch in, sage ich mal, die anderen Sektoren reingehen. Du meintest das ja gerade auch, Maschinenbau, Kleinserienfertigung, ist viel Komplexität drin, viel technisches Wissen, wo wir natürlich unglaublich unterstützen können. Es war aber natürlich auch, muss man sagen, produktmäßig für uns erstmal ganz klug, glaube ich, und auch ganz hilfreich, erstmal in eine Branche zu gehen, wo du vielleicht auch noch nicht so und so viel Komplexität hast. Also du willst es nicht komplett simpel haben, weil wir wollen ja genau diese Komplexität auflösen, aber wollen vielleicht auch mit was anfangen, wo wir selber auch lernen können, als Produkt und als Produktentwickler, wie wir quasi mit dieser Komplexität umgehen müssen, bevor wir, sage ich mal, das dann immer weiterziehen. Ja, und das ist jetzt eben auch, sage ich mal, so ein bisschen der Prozess für uns. Wie können wir mit noch kleineren Sertifizierungen, mit noch mehr Variabilitäten und sowas umgehen im Tool?
Also was ich glaube, ist, was ja auch spannend sein könnte, sind dann vor allem noch die KMU, die ja teilweise noch sehr hemdsärmelig arbeiten, auch hinsichtlich Digitalisierung. Wenn man da auch mit diesem ganzen Thema Gen AI reingeht, so wie du sagst, und Wissenserstellung etc. pp., da könnte man tatsächlich auch einen, glaube ich, auch einen schönen Boost erzeugen dort, weil diese ganze Dokumentenerstellung kostet ja extrem viel Zeit. Und wenn man das unterstützen kann mit eurem Tool, wäre das vielleicht auch sogar spannend, da mal reinzugehen.
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein Thema, neben jetzt vielleicht einfach dem reinen Sektor, über was für eine Größe von Unternehmen sprechen wir, weil wir natürlich jetzt auch nicht, selbst wenn wir jetzt in dem Bereich wären, natürlich irgendwann wäre das toll, aber ich glaube, für uns wäre es auch gar nicht sinnvoll gewesen, irgendwie vielleicht mit den großen Automotives, ja, ich weiß nicht, BMW oder Audis oder sowas zu arbeiten, weil dort natürlich auch schon viel mehr digital, also auf digitaler Ebene eigenentwickelt wurde, ja, und selber gebaut wurde. Das ist natürlich was KMUs überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben und die aber trotzdem ähnliche Herausforderungen haben, nicht auf dem Scale, aber natürlich irgendwie, wie du selber gerade sagst, auch auf dem, in einem kleinen Unternehmen hast du die Thematiken um Wissenserzeugung, Dokumentenerstellung etc., aber da ist natürlich viel weniger Kappa da, da wurde keine eigene Softwarelösung selber mal gebaut und einen Auftrag gegeben und dann weiterentwickelt. Und da kann man natürlich auch eben als jetzt ein kleiner Anbieter wie wir, im Vergleich zu jetzt vielleicht einem SAP oder irgendeinem großen anderen Softwareanbieter, halt auch einen viel leichteren Mehrwert geben, weil wir natürlich dann einfach auch viel handlicher sein können für solche Unternehmen, viel schneller einsetzbar, viel schneller auch optimierbar und auch lernbar für die Leute. Und deswegen sage ich auch, wir sind so im mittleren KMU-Bereich und gucken uns aber auch immer mehr tatsächlich noch im kleineren Bereich um und wie wir da noch für Kleinunternehmen Mehrwerte bieten. Klar schauen wir auch ein bisschen nach oben, aber eigentlich finde ich das sogar einen fast spannenderen Bereich, weil auch diese Unternehmen natürlich auch nochmal viel mehr durch den Fachkräftemangel tangiert sind und ich glaube da auch viel mehr eigentlich auch nach neuen Lösungen schauen sollten.
Definitiv, da bin ich absolut bei dir. Da bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt auch gerade SAP genannt, unter anderem, und hast gesagt, klar, es gibt auch große Softwareanbieter. Und wie du schon sagst, ihr seid ein kleines Softwarehaus oder bietet ein Startup mit einer Softwarelösung. Und die in die Produktion reinzubringen, ist ja auch nicht immer so einfach. Ist ja auch sehr, sag ich mal, risikoavers viele Unternehmen, wenn es dann darum geht, Software umzustellen oder was Neues zu probieren. Und wenn dann irgendwelche Prozesse, die, sag ich so, nicht angreifen, sie funktionieren, ja, so auf dem Art. Wie schaut es denn bei euch aus? Wie schaut bei euch so ein Verkaufsprozess aus? Wie kommt ihr in die Unternehmen rein, dass die dann auch sagen, okay, gut, wir vertrauen jetzt Trizer, wir machen das mit euch jetzt und haben jetzt keine Angst davor, dass es euch vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr gibt und so weiter und so fort.
Es ist eine schwierige Situation, glaube ich, für jedes. Und ich sehe das ja auch, man kennt das ja, wenn man eben als ein Startup in gewissen Bereich ist, dann kennt man auch andere Startups. Bei uns ist das genauso. Also wir kennen sehr viele andere, sag ich mal, Software-Startups im Industriebereich oder Produktionsbereich und Vielleicht da sogar noch mal mehr als an Industrien. Man merkt ja immer sehr gerne über sein eigenes. Ich weiß nicht, ob das bei anderen, ich könnte mir vorstellen, in manchen Sektoren ist es vielleicht leichter, aber hier ist es natürlich ein besonderer Fall, dass in der Produktion als ein sehr laufendes Konstrukt, was ja am Ende so ein bisschen die Economy of Scale ist, das ist eine laufende Operation, die so theoretisch erstmal auch auf der Anlagenebene oder sehr, sehr auf Effizienz und Durchlauf getrimmt ist, da jetzt eine neue Technologie reinzubringen, ist natürlich auch echt ein gefährlicher Schritt und auch deswegen steht da auch, glaube ich, begründetermaßen eine gewisse Konservativität dagegenüber oder eine gewisse Zurückhaltung und einfach auch ein gewisses Verständnis, das muss man halt durchprüfen. Und da kommt man als kleines Unternehmen natürlich dann oft immer in so eine Situation, man hat gerne einen anderen Speed drauf, man hat aber auch nicht ganz so viele Referenzen. Das macht es halt sehr, sehr schwierig. Bei uns muss ich zugeben, wir hatten auf der einen Seite ein bisschen den Vorteil, dass wir natürlich jetzt nicht einfach 5 Kollegen waren in der Garage, die sich gedacht haben, hey, wir machen das jetzt einfach mal und kündigen unsere Jobs und starten, sondern wir haben eben ein bisschen diesen Hintergrund auf der einen Seite durch Vatex und Fissmann, dass wir da eben schon, sage ich mal, genau solche Projekte und, sage ich mal, solche Tools in einem Corporate-Kontext, im industriellen Corporate-Kontext umgesetzt haben, aber auch da ein Netzwerk hatten natürlich in einem gewissen Rahmen und gleichzeitig nicht nur, sage ich mal, wo wir selber als Unternehmen Produkt herkommen, zum Beispiel auch mal Mitgründer Emmen, hat vor jahrelang für MHP und dann spielt auch ein eigenes Startup einfach Software im industriellen Kontext gemacht und entwickelt und auch vertrieben. Das heißt, da war halt einfach schon der Vorteil, wir kommen so ein bisschen aus dem Bereich, wir haben die Erfahrung, ein bisschen das Netzwerk, deswegen konnten wir halt sehr schnell zumindest mal so erste kleine, auch kostenlose Piloten gewinnen, ja, die einfach mal so ein bisschen mit uns POC machen, einfach mal so ein bisschen Proof of Concept bauen und zu schauen. Und das hat uns natürlich dann geholfen, weil das kann man dann eben nutzen. Das sind mittlerweile natürlich auch weiterentwickelte Case Studies, die unglaublich wichtig sind, glaube ich, in so einem Vertrieb, vor allem in ein bisschen konservativeren B2B-Bereich, weil das natürlich einfach auch Vertrauen schafft. Da kann man Referenzen zeigen, man kann mit den Unternehmen sprechen, mit denen wir schon arbeiten, also jetzt als neues Interessierter. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch, also auch für uns, auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben viel probiert. Wie kommt man an die Leute, hast du ja auch gefragt, oder wie kann man irgendwie diesen Vertrieb machen? Und das ist ganz lustig tatsächlich, wo wir auch wieder auf deine AB-Fragen von eingangs angehen. Selbst wenn ich persönlich einfach für mich gemerkt habe, okay, ich finde virtuelle Meetings super, haben wir auch gemerkt, da geht eigentlich nichts über die persönlichen Meetings. Also ich glaube, es ist in der Industrie speziell, und das könnte vielleicht auch sein, dadurch, dass alle so viel virtuell machen, umso wichtiger auf gewisse Messen, auf gewisse Events zu gehen, mit Leuten zu sprechen, auch mal einfach zu Unternehmen hinzufahren und die besuchen, weil das natürlich auch noch ein ganz anderes Vertrauen schaffen kann, weil man auch die Möglichkeit hat, nochmal ganz handgreiflicher so ein Tool zu zeigen. Ist ja immer schwierig, ein Software-Tool. Ich kann dir jetzt eine Demo geben, ich kann dir ein Video zeigen davon oder ich kann auch mal rumklicken, aber das ist ja was anderes, als wenn ich dir das Gerät wirklich mal in die Hand gebe, das zeige. Bei Software ist es ja immer schwierig, ja, das ist kein handhandfestes Produkt, aber das hilft schon mal unglaublich. Und das haben wir, das auch jetzt sogar mehr noch, tatsächlich machen wir das, weil am Anfang haben wir auch gedacht, wir machen einfach so virtuellen Sales, schedule ein paar Calls, ein paar E-Mails rausschicken, und das funktioniert immer schlechter, würde ich sogar fast sagen, und es hat nie wirklich gut funktioniert, und das ist, glaube ich, wirklich super wichtig, da diese direkten physischen Kontakte zu haben.
Dann lass uns doch mal kurz nochmal weiterspinnen, ein bisschen so in die Zukunft schauen. Wenn man jetzt die Visionen mancher Mitbürger und Mitbürgerinnen bezüglich Produktion und Automatisierung anhört, und du hast ja auch schon gesagt, bei den Kunden im Konsumgüterbereich, die Automatisierung ist gestiegen und so weiter und so fort, dann entsteht oftmals ein Bild von Menschenlernfabriken in der Zukunft. Also dass in der Zukunft gefühlt alles automatisiert ist und eigentlich eh keine Menschen mehr benötigt werden. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass dem nicht so sein wird, ja, aber zumindest nicht so schnell. Jetzt meine Frage an dich, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir zukünftig menschenleere Fabriken haben werden oder wird der Mensch immer ein Teil dieser Fabrik sein?
Ja, also kann ich mir dir eigentlich nur komplett anschließen. Ich glaube, ist wahrscheinlich auch offensichtlich als Gründer von einem Unternehmen, was sich sehr darum bemüht, wie man quasi Mitarbeiter unterstützt in der Fabrik. Und glauben wir, glaube ich, nicht wirklich daran, dass die Fabrik komplett leer ist. Ich glaube, das ist ja also diese Lights-Out-Factory, ja, also irgendwie so dieses Konzept der schwarzen Fabrik, der dunklen Fabrik, sage ich mal, wo halt kein Mitarbeiter mehr ist. Das ist, glaube ich, aus den 90ern, also vielleicht noch früher, aber auch zumindest Anfang 2000er und zwar sehr populär und alle halt immer mehr diesen Gedanken gehabt zu automatisieren und ist natürlich auch super wichtig und wird ja auch gemacht. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen, ich meine, in der Industrie selber, glaube ich, auch schon ein Gedanke, der ein bisschen aufgegeben wurde. Ich sehe das lustigerweise zum Beispiel, wenn wir manchmal mit Investoren sprechen, ja, oder Finanzinvestoren, die vielleicht jetzt auch nicht so industrienah sind. Die fragen mich diese Frage auch öfters mal. Also, weil ja, man sieht ja den ganzen Fortschritt und mehr Anlagen etc. Und das war noch jetzt vor sogar hier Elon Musks Atlas-Roboter oder sowas. So, da war ja die Frage, gut, ich kenne ja diese Anlagen, die sind super automatisiert, die nehmen die ganzen Sachen und füllen das ab und dann läuft das vom Band. Da gibt's ja keine Mitarbeiter mehr. Und warum macht ihr so ein Tool? Die Wahrheit ist natürlich, und jetzt hast du natürlich diese ganzen Atlas-Leute, ja, aber die Wahrheit ist natürlich, klar, hast du zum Beispiel diese Tätigkeiten nicht mehr. Es gibt keine, oder gibt sogar lustigerweise auch in Deutschland immer noch in Weimar-Produktionen, glaubt man nicht, aber, oder was heißt glaubt nicht, aber gibt es einfach, sage ich mal. Aber natürlich gibt es Lösungen, damit keine Mitarbeiter mehr da steht und immer irgendwelche Sachen, Flaschen nimmt und in eine Packung macht und zumacht. Ja, das ist natürlich automatisiert. Diese repetitive Sachen werden automatisiert, aber was du halt sehr, sehr schwer automatisieren kannst, ist mit jeder technischen Anlage, muss ja irgendwie bedient werden. Kannst du natürlich ein Programm schreiben, aber dann haben die teilweise auch physische Geräte, physische Teile, die müssen irgendwie raus und reingenommen werden. Ja, kannst du vielleicht auch irgendwann mal einen Roboterarm haben oder dann diesen Atlas von Elon Musk oder sowas, der dann da mal so ein Teil rauszieht und rein, auch wenn das noch sehr weit weg ist. Aber dann muss die auch irgendwann mal gewartet werden, wenn die irgendwie kaputt geht. Oder da muss da vielleicht mal eine Reinigung stattfinden, da muss da aber eine Problemfehlerbehebung stattfinden. Und wer macht das denn dann? Also ich könnte mir konzeptionell vorstellen, dass vielleicht das irgendwann mal alles über Roboter und AI und so weiter passiert. Aber wenn wir auf dem Level sprechen, dann sind wir in 50, 100 Jahren irgendwo, wo eh keiner mehr einen Job hat, weil dann ist alles automatisiert. Und ich glaube, das sind solche, die Ansprüche wachsen ja dann. Also genau, repetitive Tätigkeiten gehen weg von Mitarbeitern, aber die, die Mitarbeiter noch machen, die werden anspruchsvoller. Und ich glaube, das ist eben auch genau so ein Thema beim Fachkräftemangel, wo man sagt, okay, die Automatisierung hilft uns, den Fachkräftemangel zu beheben. Das stimmt ja gar nicht, weil ich glaube, sie erzeugt halt mehr. Und es gibt tatsächlich ganz interessante Studien. Ich habe dieses Paper nicht mehr im Kopf. Es war, ist auch schon 10, 15 Jahre alt, wo mal analysiert wurde, dass tatsächlich mit mehr Automatisierung so Tätigkeiten wie Einstellungen und Wartung halt zunehmen und dadurch eben auch quasi Anforderungen an diese Mitarbeiter. Und das ist eben so ein Punkt, ich glaube, da sind wir als Unternehmen gut aufgestellt, weil ich glaube, das ist eine Zukunftsbranche immer noch, auch wenn, wie gesagt, manche Leute das immer noch an die Lights Out Factory glauben und, wie gesagt, Musk dann irgendwelche ferngesteuerten Roboter präsentiert.
Ja, also diese Studie habe ich auch, wenn es die gleiche ist, die ich kenne, es geht ja darum, dass eigentlich sich dieser Fachkräftemangel nur verschiebt, ja, dass er nicht sich auflöst, vielleicht ein wenig, aber am Ende findet eine Verschiebung statt vom Fachkräftemangel. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das Thema, es muss noch irgendwer da sein, um die Maschinen zu bedienen. Ich würde weitergehen, bedienen können es viele. Wenn du wirklich auch wettbewerbsfähig sein möchtest, dann musst du die Maschine auch kontrollieren und im Griff haben und wissen, was sie tut und so weiter und so fort und nicht nur das Knopferl drücken. Und das könnte ich mir tatsächlich auch mit eurer Lösung sehr gut vorstellen. Also auch wenn es jetzt nicht nur um Wartung und Inspektion geht, sondern auch, ja, ich denke noch weiter hinsichtlich Rüstvorgänge etc. pp.
Ja. Völlig. Und ich meine, dann gibt es sogar noch den Punkt, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, oder vielleicht haben wir noch einen, die Verbesserung des Ganzen. Also auch die Bedienung der Anlage und wie sie läuft etc., das kann ja auch alles verbessert werden. Und das passiert dann meistens auch über kluge, erfahrene Köpfe, die länger mit der Anlage da arbeiten, sich dann irgendwann mal denken, ja, das könnte man ja so machen und so weiter. Ich meine, du kannst natürlich immer Optimisierungsalgorithmen laufen, haben wir ja früher, habe ich auch viel Erfahrung mit, aber die können nur optimieren, was sie sehen und was sie Input machen. Und das ist nicht alles.
Was ist denn eigentlich dann dein, sag ich mal, Killer-Argument bei Investoren, um denen zu sagen, hey, Lights Out Factory wird es nicht geben?
Also das eine, was ich sage, ich hatte, wie gesagt, auch mal so einen großen Artikel, ich glaube, das war tatsächlich mal irgendwie im Forbes Magazine oder sowas von den 90ern. Und dann gab es dazu nämlich so ein paar Studien von Harvard, die gesagt haben, ja, Lights Out Factory jetzt in 5 Jahren. Und dann frage ich die immer, was ist denn damit passiert? Also, weil die Sache ist, wie gesagt, diese ganze Idee gibt es halt einfach schon super lange. Und am Ende, glaube ich, ist es halt einfach so, dass diese Automatisierung eben, wie gesagt, sich verschiebt. Und ich glaube, man kann einfach nur auf diese Studien zeigen und diese Entwicklung. Und dann wird dann meistens schon klar, okay, ist recht, wenn die Leute sich mal wirklich mit Leuten aus der Industrie auseinandersetzen, dann wissen die auch, die Automatisierung, die sich da vorstellen, ist meilenweit weg. Gleichzeitig, wie gesagt, haben wir auch, ich war bei großen Unternehmen, ja, also BASF, Unilever etc., da ist das auch nicht automatisiert. Also, und ich finde, wenn es irgendwo sein sollte, dann ist es ja da. Und es gibt, glaube ich, mal, ich habe eine Lightsword Factory in meinem Leben so richtig gesehen, also die wirklich auch so richtig produzieren. Das ist von Bosch, so eine Silicon Wafer Produktion. Ja, so, das ist ein Produkt, was komplett durchläuft, hermetisch versiegelt. Da passiert das. Und da hast du dann trotzdem nochmal Leute irgendwie in einem Dashboard-Raum, die sich irgendwie solche Daten anschauen und nochmal Kontrolle machen des Ganzen. Das heißt, wenn du mit diesen, ja, dieses Zeichen nicht zeigen kannst, dann glaube ich dann gar nicht auch dran, dass das halt einfach komplett wegautomatisiert wird. Und das ist halt eben genauso, wie man jetzt halt sieht, dass eben KI tatsächlich ganz andere Themen automatisiert, wo wir dachten, die werden nie automatisiert. Also so, ja, halt einfach diese Desk-Jobs ein bisschen mehr eben quasi Knowledge-Worker, weil einfach am Ende diese Tätigkeit viel leichter ist, als eben wirklich robotische, haptische Bewegung wirklich voll zu automatisieren. In einem sehr, sehr unpredictable Environment teilweise.
Weil du gerade KI wieder genannt hast, hast du eigentlich eine Lieblingstechnologie, irgendein Lieblingsfeature, eine App oder was auch immer, die du privat oder auch persönlich oder beruflich nutzt, wo du sagst, das ist was, die finde ich super, die müssen die ZuhörerInnen kennen, weil das erleichtert das Leben, das macht das Leben netter oder nicht nur erleichtert das Leben, sondern das macht mein Leben gesünder, wie auch immer. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Also gut, ich nutze natürlich wie jeder ChatGPT sehr viel, beziehungsweise was ich tatsächlich mehr in letzter Zeit nutze, ist Claude Sonnet. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, ähnlich, ist einfach ein Wettbewerber quasi, ChatGPT ist aber ein bisschen mehr ausgelegt auf für Coder und Entwickler. Das ist tatsächlich auch was, was wir sogar zum Teil überlegen, irgendwie zu Rahmen in unserem Tool zu nutzen, weil es wirklich hervorragend auf der Ebene ist. Es ist also wirklich sehr, sehr wild und wir nutzen das auch sehr viel, um tatsächlich bei uns intern Prozesse zu automatisieren und quasi, und das glaube ich ist nämlich auch ein super interessantes Ding, ganz weit weg von, sag ich mal, unserer Tätigkeit, wo wir mit uns mit Produkt beschäftigen, aber das merken wir halt auch schon als junges Startup, dass man halt weniger jetzt irgendwie Off-the-Shelf-Tools nutzt, sondern selber eigenständig mit solchen AIs halt Automatisierung für sich bauen kann und das ist super cool. Letztes Beispiel, was ich, also wenn ich mal so einen, also das kann ich mir nur jedem empfehlen, was mein Leben unglaublich leichter gemacht hat, würde ich sagen, so recently, also ich wirklich in den letzten paar Monaten, ist Fathom. Das ist einer von vielen, glaube ich, Anbieter mittlerweile für Call Transcription, also wenn man im Videocall ist, aber es funktioniert unglaublich gut, weil es einfach echt wahnsinnig sinnvolle und auch, sage ich mal, actionable Summaries macht von deinen Calls und Gesprächen, die du hast und quasi da auch wirklich kontextmäßig Sachen rauszieht. Das nutze ich mittlerweile täglich und ist unglaublich hilfreich.
Super, dann kommt gleich die nächste Frage, die obligatorisch letzte Frage, die ich allen stelle, die hier im Podcast sind, und zwar 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die können privater Natur oder beruflicher Natur sein. Heute hapert es bei mir ein bisschen mit den Wörtern.
Alles gut. Privat und beruflich, das ist natürlich gut. Also ich kann mal sagen, so ein großes Learning, was wir mit Strize gemacht haben, ist, das ist sogar wahrscheinlich beides, weiß ich jetzt nicht, aber so ein bisschen mal gerichtet an die anderen Entrepreneurs im Raum, aber eben auch jeder, sage ich mal, auch im Berufsleben ist, wie formuliere ich das, oder dass das jetzt irgendwie so klingt, dass dann jeder mich am Ende noch ankackt deswegen, aber ich glaube, die Erwartung, dass man seine Erwartungen ein bisschen besser managen muss, dass alles länger dauert, als man glaubt. Vor allem, wenn es um Softwareentwicklung geht, aber eben auch, wenn es um Kooperationen mit Corporates geht. Das ist was, da muss man, glaube ich, einen sehr langen Atem haben und muss sich auch einstellen auf einen langen Atem. Und das wollte man aber auch, glaube ich, immer kommunizieren, mit sich selber auch, sage ich mal, im Team intern zu Investoren hin, weil das haben wir teilweise falsch gemacht und auch ich teilweise zu optimistisch an Sachen rangegangen, dass uns, sage ich mal, im Nachgang einfach dann unglaublich überrascht, unglaublich frustriert hat vor allem. Also ich glaube, diese Frustration kann man da sehr rausnehmen, wenn man einfach ein bisschen mehr in der Erwartungshaltung geht, dass Sachen einfach doch deutlich länger dauern, als man sie dann immer plant. Ist vielleicht jetzt sehr generisch gesagt, aber ich habe das einfach so viel in so vielen Kontexten bei uns gesehen und einfach gemerkt, wie viel besser man, ich auch persönlich, quasi damit umgehen kann, wenn man diese eigene Erwartungshaltung da ein bisschen dran reduziert oder halt anpasst, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das ist super wichtig. Ja. Ich glaube, das andere ist, erst recht jetzt im Rahmen von AI, merken wir auch intern unglaublich. Und es ist auch leichter gesagt als getan, ehrlicherweise, ist aber, dass man, glaube ich, schon unglaublich oder ist, glaube ich, für jeden selber persönlich auch als Unternehmen wichtig ist, auf einer gewissen Ebene sehr am Ball zu bleiben und versuchen einfach die ganze Zeit auch mal zu gucken, was da Neues kommt, das auszuprobieren. Es darf natürlich, man muss das ein bisschen in Balance halten, dass das natürlich jetzt nicht, kann man jetzt erst recht mit der AI Wochen machen, gefühlt. Aber es riecht jetzt aktuell, bewegt sich einfach unglaublich viel. Es kommen die ganze Zeit irgendwelche, also ich habe da auch ein paar verschiedene Newsletters und andere Outlets, aber es kommen immer wieder irgendwelche neuen Sachen, die quasi dann für gewisse Use Cases viel besser sind, weil eben das auch immer spezieller wird und man immer spezialisierter quasi diese Technologien findet. Und ich glaube, man kann einfach sich selber einen unglaublichen Vorsprung erschaffen, wenn man da einen guten Überblick hat und immer auch guckt, ganz konkret, was habe ich gerade für ein Problem, gibt es für den Use Case sogar vielleicht was Neues, und das auch mal ausprobiert. Und das sage ich tatsächlich also ein bisschen, klingt natürlich immer so ein bisschen geärgert fast oder genervt, aber ich sage das immer ganz gerne so ein bisschen Richtung unserer potenziellen Kundschaft, dem produzierenden Gewerbe, wo ich mir einfach auch wünschen würde, dass mal ein bisschen mehr neue Technologie einfach mal ausprobiert wird. Nicht lange die Idee gemacht wird und irgendwie das immer wieder aufgeschoben wird, weil ja, das tägliche Geschäft ist anstrengend und da passiert viel und etc. Aber wenn man wirklich besser werden möchte und, sage ich mal, auch im Competitive Market halt gewinnen möchte, dann muss man auch einfach kontinuierlich ausprobieren und kontinuierlich neue Sachen versuchen. Kann man ja auch wieder einstampfen, man kann ja Learnings daraus ziehen. Aber genau, das mal so als der Nebenaufruf vielleicht für die Leute da. Und das Letzte ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vielleicht nochmal so auf einer, auf wirklich so einer Startup-spezifischen Ebene, auch im Fundraising. Ich glaube, man muss Fundraising und auch vielleicht im Sales, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer bedenken, das sind auch einfach nur Menschen auf der anderen Seite. Weil ich glaube, man lässt sich teilweise zu sehr auch verleiten, weil man das auch immer wieder gesagt bekommt, für irgendwelche ja vorformulierten Sales-Scripts oder sei es im Fundraising, das muss irgendwie alles genau so strukturiert sein und die Zahlen müssen so sein, etc. Das ist natürlich auch alles wichtig und das kommt auch aus alles ein bisschen Erfahrung, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man immer auch auf der anderen Seite mit Menschen redet, die auch auf der einen Seite persönliche, berufliche Probleme haben, aber auch Interessen, und ich glaube, es ist super wichtig zu verstehen ist, dass am Ende des Tages auch super, also dass man darauf Bezug nehmen sollte, ja, und nicht einfach nur irgendein dummes Skript runterlabern oder halt irgendwie nur die Investor-Checkliste anmachen und dann läuft das doch, sondern ich glaube, man muss halt sollte immer viel Energie darauf verwenden, auch nochmal die Personen, die dem gegenüber sitzt, zu verstehen und vielleicht auch vorher sogar schon zu verstehen, man kann das hier mal auch ein bisschen schauen, aber auch im Gespräch zu verstehen und darauf Bezug zu nehmen.
Max, danke. Danke für deine Learnings und für die Einblicke. Und ich habe auch einiges mitgenommen. Spannende Lösung, die ihr habt, wo ihr, sag ich mal, auch auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingeht, dass ihr das wirklich individuell gestaltet, dass es eine dynamische Plattform ist, die jetzt nicht einfach ich digitalisiere es einmal und es bleibt, sondern dass das wirklich stetig auch lernt, dass ihr auch die künstliche Intelligenz nutzt, um vor allem Trainingsmaterialien nachher auch zu erstellen, um da, sage ich mal, wirklich das Wissen, was im Unternehmen ist, allen zur Verfügung stellt. Ich drücke es jetzt mal so aus, ja, auch dann nicht nur im Training, sondern auch in der operativen Arbeit. Und dass es auch gar nicht so einfach ist mit Investoren, die natürlich immer das nächste große, sage ich einmal, Unicorn sehen vielleicht. Nicht immer, ja, manche gehen ja jetzt auf die Zebras und Kamele über, aber wo man dann sagt, okay, es wird ja eh alles automatisiert. Nein, es wird nicht, dass du da auch der Meinung bist, also dass da weiterhin Menschen aktiv sein werden, um da auch Dinge zu produzieren. Super spannend. Danke für die Einblicke nochmal. Ich persönlich, ich freue mich, wenn wir uns dann mal live sehen und wünsche euch jetzt mit Strizer viel Erfolg und bin gespannt, wann ihr den Sprung in die Industriegüterbranche dann schafft. Und vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Anknüpfungspunkt bei Projekten meinerseits. Ich freue mich auf jeden Fall und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.
Vielen lieben Dank, Johannes. Hat Spaß gemacht und genau, würde mich auch mal freuen, wenn es persönlich trifft.
Das war das Interview mit Max Steinhoff. Infos zu Max und Strizer findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge vergesst bitte nicht die 5 Sterne auf eurer Lieblingsplattform und bleibt gespannt, denn es sind schon tolle weitere Interviews in der Pipeline. Bis bald und liebe Grüße aus München.